Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Schrittzähler, Blutdruckmesser, Zyklus-Tracking, das sind alles so Funktionen, die wir, wenn wir denn über solche Geräte verfügen, in unseren Smartphones finden, in Fitness-Trackern oder auch Smartwatches. Die Überwachung der eigenen Gesundheit über Apps und so Gadgets, die ist ja längst Teil eines bestimmten privaten Lifestyles, muss man sagen, der auch als Quantified Self-Phänomen beschrieben wird und daraus besteht, über sich selbst allerhand Daten zu sammeln.
Um irgendwie noch besser, noch toller, noch fitter zu werden. Und da hat man natürlich jede Menge Daten, die diese kleinen Geräte da sammeln, die dann eben nicht nur über unseren Gesundheitszustand Auskunft geben, sie könnten auch helfen, Krankheiten zu studieren und diese womöglich dann auch frühzeitig zu diagnostizieren. Also vorausgesetzt, diese Daten werden der Forschung zur Verfügung gestellt.
In den USA passiert das schon. Es gibt etliche Studien, die auf Daten sogenannter Wearables aufbauen. Es gibt aber auch Kritik daran. Gerade hat zum Beispiel ein Forscherteam des National Institutes of Health, das ist eine Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, die haben darauf hingewiesen, dass es doch ein ziemliches Ungleichheitsproblem bei den Daten gibt.
Und das wiederum produziert ein ziemlich verzerrtes Bild der eigentlichen Lage. Mit welchen Konsequenzen? Das hat Jenny Gensmer recherchiert.
I'd like to invite Sumble to the stage. Sumble.
Sumble Desai ist Apples Vizepräsidentin für den Bereich Gesundheit. Ihr Job auf der Keynote 2019 ist es, zu zeigen, wie viel Wissenschaft in Apples Smartwatch und seinen Gesundheits-Apps steckt. Auch, dass das Unternehmen Daten für die Wissenschaft erhebt, ist ein Marketing-Feature. Über 400.000 Menschen haben an Apples Datenerhebung für eine Studie über Herzgesundheit teilgenommen. Das Problem mit den Daten: Menschen, die sich Apple Watches und Fitness-Tracker nicht leisten können, sind in diesen Studien unterrepräsentiert.
And unfortunately, that's a big percentage, at least of the.
Leider betrifft das einen großen Teil der Bevölkerung, zumindest in den USA. Für sie ist das ein Luxusartikel. Bei $300 überlegen sie, ob sie das Geld für die Miete brauchen, ob sie Essen für die Familie kaufen oder neue Kleidung.
Yashoda Sharma hat mit einem Forschungsteam der National Institutes of Health, einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, darauf aufmerksam gemacht, dass die meisten NutzerInnen von Gadgets wie Fitbit oder der Apple Watch jung und weiß sind, ein höheres Einkommen und einen höheren Bildungsgrad haben. Dieser sogenannte Digital Health Divide, die Kluft zwischen Menschen, die digitale Gesundheitstechnologien nutzen, und jenen, die dazu weniger Zugang haben, verzerrt die Forschungsdaten, die aus Wearables gewonnen werden können. Die Gefahr besteht darin, dass am Ende dieser Kette eine schlechtere Gesundheitsversorgung für sowieso schon marginalisierte Gruppen steht. Dieser Bias in der Forschung hat System. Beispiel Pulsoximeter. Diese kleinen Geräte, die man auf die Fingerspitze klippt.
And there's been a lot of research now showing how those are not measuring the blood oxygen levels well for those with darker skin.
Es gibt viele Studien, die zeigen, dass diese Oximeter die Sauerstoffsättigung im Blut von Menschen mit dunklerer Haut nicht gut messen können. Wegen der Studienergebnisse hat die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel vor diesen Geräten gewarnt. In Kliniken sind sie weit verbreitet. Menschen nutzen sie zu Hause als Ergänzung zwischen ihren Arztbesuchen, vor allem während der Covid-Pandemie.
Cornelius Remschmidt, Epidemiologe und Chief Medical Officer bei dem gemeinnützigen Unternehmen Data for Life, setzt trotz der Gefahr der Verzerrung eine große Hoffnung in die Wearable-Daten. Es sei eine einfache Methode, um Bewegungsdaten, Herzschlag, Blutdruck und in Zukunft noch viel mehr Werte über das eigene Smartphone bestimmen zu können, ohne dafür ins Krankenhaus zu müssen. Darin liege eine große Chance.
Wir wissen, dass Gesundheit sehr stark an den sozialen Status gebunden ist. Und das wird bei den Wearables natürlich nicht anders sein. Aber es ist trotzdem, und ich bleibe dabei, eine gute Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung demokratischer zu gestalten, wenn wir erstmal lernen, wie wir mit diesen Wearable-Daten umgehen. Und man darf nicht vergessen, das Smartphone kann bereits auch sehr viel und ist sehr weit verbreitet, viel weiter als die Wearables. Und deswegen sollten wir uns die Chance nicht entgehen lassen, diese wertvollen Daten zu nutzen.
Dass Wearable-Daten in Zukunft eine große Rolle spielen werden, das zeige die stark anwachsende Zahl an Studien in dem Bereich. Forschungsteams untersuchen etwa, wie Burnout und die Herzfrequenz zusammenhängen oder Depression und die Anzahl der Schritte pro Tag. In vielen dieser Studien geht es noch darum, diese neuen Datensätze kennenzulernen, sagt Cornelius Remschmidt.
Vieles ist noch explorativ, um zu gucken, können wir überhaupt die Ergebnisse aus Variables oder die Daten aus Variables vernünftig in der Forschung verwenden.
Noch sind Variable-Daten eine neue Ressource für die medizinische Forschung. Sie bringt aber bekannte Probleme mit sich. Die Auswahl der Studienteilnehmenden und die Gefahr verzerrter Studiendaten ist eines davon. Frauen etwa wurden in Studien lange systematisch unterrepräsentiert. Nun steuert die Gendermedizin dagegen.
Die wir jahrzehntelang in der Forschung unterschätzt haben und das erst durch gezielte Arbeit in diesem Bereich wir darauf aufmerksam geworden sind. Deswegen ist es sehr wichtig, das von Anfang an zu berücksichtigen. Aber ich glaube, man kann das lösen, wenn man es systematisch angeht und indem man sagt, man startet jetzt erstmal diese Variable-Daten sich anzugucken und guckt dann, sind die übertragbar in sämtliche Bereiche, gibt es irgendeine Form von Gruppen, die unterrepräsentiert sind und muss dann die Studien dort auch durchführen, absolut.
Yashoda Sharma sieht Forschende in der Pflicht, aktiver nach diversen ProbandInnen zu suchen und deren Teilnahme zu erleichtern. Im Fall von Variable-Daten bedeutet das, den Teilnehmenden die Geräte für die Forschung zur Verfügung zu stellen, um auch Ältere oder Geringverdienende in die Forschung einzuschließen. Wissenschaft müsse zu den Menschen gehen.
Instead of, for example, putting up a flyer.
Also anstatt auf Flyern und in Anzeigen zu sagen, wir machen hier eine Studie und darauf zu warten, dass die Leute zu euch kommen, geht in die Communities. In den USA wären das etwa Kliniken für einkommensschwache Menschen, Kirchen, Schulen, Bibliotheken, wo normale Leute ihr tägliches Leben führen.
In Deutschland und Europa ist die wissenschaftliche Nutzung von Variable- und Fitness-Tracker-Daten stark durch die Datenschutzgrundverordnung reguliert. Aber die Corona-Pandemie hat die Debatte über die Nutzung von Gesundheitsdaten weiter angefacht. Diese Woche hat die EU-Kommission eine Initiative für einen europäischen Datenraum gelauncht. Der Austausch von Gesundheitsdaten unter EU-Staaten und mit der Wissenschaft soll erleichtert werden. Eine Herausforderung wird also darin bestehen, Forschungsinteresse, Persönlichkeitsschutz und Teilhabe auszubalancieren.
Tja, in der Tat eine Herausforderung, die ja eigentlich alle Themenbereiche irgendwie durchkreuzt, in dem im großen Stil Daten erhoben und ausgewertet werden.
Ja, wir stoßen auf dieses Problem auf jeden Fall ständig hier in Breitband.